Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Es war eine beispiellose Eskalation, die da gestern Abend im Weißen Haus stattgefunden hat, wie Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufenden Fernsehkameras vorgeführt und fertig gemacht hat. Für Trump-Fans war es genau die Show, die sie von ihm haben wollen. Für alle anderen war es zum Fremdschämen. Trump stellte Selenskyj als undankbar hin. Er warf ihm vor, einen Waffenstillstand im Original Ceasefire zu verweigern.
You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed.
Of course we want to stop the war.
But you're saying you don't want a ceasefire?
But I said to you,
I want a ceasefire.
With guarantees.
Because you'll get a ceasefire faster than an agreement.
Ask our people about ceasefire, what they think.
Nach 50 Minuten nannte Trump die kalkulierte Politshow Great Television, großes Fernsehen. Stoff für ein Gespräch mit Friedrich Küppersbusch. Und im Anschluss fragen wir, ob mit diesem Tiefpunkt des politischen Gesprächs nun auch die Kunst der Diplomatie am Boden liegt. Ins Theater gehen wir auch. Der Schauspieler Joachim Meyerhoff ist ans Wiener Burgtheater zurückgekehrt. Er spielt dort einen Schriftsteller in der Krise.
Ich bin ein Betrüger in dem Stück, der einen ganzen Roman mit künstlicher Intelligenz geschaffen hat, weil er selber nicht mehr schreiben kann, weil er selber ausgebrannt ist, weil er zu viel trinkt. Also eine schöne kaputte Figur.
Eine schöne kaputte Figur. Joachim Meyerhoff am Wiener Burgtheater. Fazit mit der ersten Premierenkritik. Sie hören Fazit. Vielen sitzen die Szenen, die sich gestern im Weißen Haus abgespielt haben, auch am Tag danach noch in den Knochen. Der Showdown von Donald Trump und Volodymyr Selenskyj vor einem Pulk laufender Fernsehkameras.
The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think?
This is
going to be great television. I will.
This is going to be great television, sagte Donald Trump also gestern bei seiner öffentlich inszenierten Abrechnung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Eine Szene, die der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch auch gesehen hat. Guten Abend, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Abend, Frau Bürger, hallo.
War das der Schlüsselmoment des gesamten Treffens? Großes Fernsehen?
Das war eigentlich die Wiederaufkunft von The Apprentice, also dem Reality-TV-Show-Format, das Trump in Amerika berühmt gemacht hat, hochgeschleudert hat, aus seiner Existenz als verkrachter und insolventer Immobilienmakler rausgeholt hat, 2004 bis 2017. Und die ersten 10 Jahre tatsächlich hat Donald Trump das Naja moderiert, präsentiert. Und diese Situation, die da im Weißen Haus, im Kaminzimmer geschaffen worden war, war ja für uns ungewöhnlich, denn normalerweise sieht man da einen US-Präsidenten, bisher immer Männer, und eine Staatsgästin, einen Staatsgast, und dann gibt's vielleicht ein paar warme Worte und dann wird in die Geste und wie die gucken, guckt der Frau Merkel jetzt doof an, fasst Herr Macron ihn immer an, wird da irgendwas reingedeutet. Und das war erstens die komplette Eskalation, also der Tabubruch, und zweitens, ich habe das so noch nie gesehen, dass dann auch noch der Außenminister, auch noch der Verteidigungsminister, auch noch der Vizepräsident dabei sitzen. Also dass es dann ein Auditorium für diese eigentlich ja stumme Szene gibt. Und ja, da waren wir eigentlich exakt in der jeweiligen Schlusssequenz von The Apprentice, von seiner Reality-Show, nach der ja jetzt dann auch der im vorigen Jahr gestartete Porträtfilm benannt wurde. Mhm. Und bis in die Dialoge hinein war das identisch.
Krass. Viele Zuschauer sind diesen Szenen, die ja beinahe was von einem Tribunal hatte, atem- bis fassungslos gefolgt, man traute seinen Augen und Ohren nicht. Wie ging es Ihnen?
Ja, ich bin auch so einer, der das Dschungelcamp bei RTL nicht gut gucken kann. Also bei mir ist relativ schnell die Grenze der Fremdscham überschritten. Andere Menschen genießen das oder können das auch von sich selbst, von ihrer eigenen Persönlichkeit abspalten, wenn Menschen da Känguru fressen für eine Viertelstunde Welt rum. Und ich konnte das ganz schlecht mit ansehen, weil es natürlich massiv peinlich war für Trump und alle seine Leute. Und in der Weise, ja, es tat mir super leid für Zelensky, aber dann entsteht in mir auch so ein innerer Boxkämpfer, der sagt, steh auf und scheuer dem eine. Und dann ist es auch schon wieder Fremdscham, dass mein Favorit sozusagen in der Boxbude, die uns da vorgeführt wird, jetzt nicht die Mittel hat, die ausreichen, um den Angreifern das Maul zu stopfen.
Aber hat es sowas eigentlich schon mal gegeben, jetzt im ernsthaften politischen Fernsehen, dass ein Staatschef einen anderen 50 Minuten live vor Kameras fertig macht?
Nee, also die New York Times schreibt ja auch unter Bezugnahme auf das This is going to be great television Zitat, das Sie eben angesprochen haben. Trump sums up his Zelensky showdown and the ratings are never far from President Trump's mind. Also der kann eigentlich nicht, ohne an Einschaltquoten zu denken. Es gibt vielleicht eine Analogsituation, die uns einen Schlüssel gibt. Und zwar hatte Präsident Obama mal den dänischen Regierungschef empfangen und hat also sehr liebe Worte gefunden, hat gesagt, Denmark's a small country, but with a punch far beyond its great. Also Dänemark ist ein kleines Land, aber mit einem Boxschlag viel stärker, als man vielleicht meinen sollte. Und Dänemark war begeistert und verliebt in Präsident Obama. Das war genau dieser Ort, genau dieser Kamin, genau diese Sessel, bis ein dänisches Fernsehmagazin, Detektor hießen die, glaube ich, öffentlich-rechtlich, herausfand, alle kleinen Länder, die Obama da so empfangen hat oder deren Regierungschefs, denen machte er diesen Spruch. Und dann war das natürlich eine brutale Entwertung und eine Routine. Und dieses Zerstören von Routinen, also Modewort disruptive, was Trump da gemacht hat, findet dann eben Beifall. Endlich mal was anderes, endlich nicht dieses verlogene Poesiealbum-Getexte, was die anderen immer machen.
Trump hat Zelensky ja von Anfang an von oben herab behandelt, wie ein undankbares Kind. Er hat ihn beschuldigt, gemaßregelt, immer wieder unterbrochen, ja auch körperlich immer wieder angefasst. Der Politologe Thomas Jäger sagt, der Reality-Star Trump habe genau das gemacht, was er eben könne, jemanden vor der Kamera fertig zu machen. Das haben Sie ja eben ähnlich beschrieben. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieses Gespräch also einem klaren Drehbuch folgte, warum hat Trump Zelensky dann dabei so erniedrigt?
Weil seine Crowd das begeistert. Das ist die Ambivalenz von diesen Formaten. Also The Apprentice, die Schlussszene, da wurden dann immer die verschiedenen Teams, die unter der Woche eine Trump-Aufgabe zu lösen hatten, in eine Situation gebeten, wo Trump einer Jury vorsaß. Das war ja dann gestern mit seinen Kabinettsmitgliedern sozusagen ähnlich nachgebaut, dass da auch mehrere saßen und noch ein zweiter das Wort ergriff, also sein Vizepräsident. Und dann hatte man sowohl vielleicht eine Freude, weil man sich mit irgendeinem Protagonisten unter der Serie identifiziert hat und sagte, der soll unbedingt gewinnen. Als es einem dann vielleicht auch eine schamhafte, schamlose Freude bereitete, wenn der, den man eh nicht leiden mochte, von Trump aber richtig gesagt bekam, was er für ein Versager ist. Also ich glaube, der Spruch hieß up to the suite or down to the street. Also entweder darfst du oben in die Chefsuite fahren und kriegst deinen Job bei mir, bei Trump, bei Gott. Oder du fliegst auf die Straße. Und in Amerika gab es, ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, weil MAGA alles überlagert, aber dieses you're fired, womit er dann eben dem Verlierer der jeweiligen Folge einer Staffel sagte, dass er raus ist. Das stand auf Mugs, auf Kappen, auf T-Shirts. Das sagten Kinder zu ihren Eltern, wenn sie schlechte Laune hatten. Also das war brutal populär. Und dahinter steht natürlich ein empathiefreies Menschenbild. Ne? Also wenn man nur, ich glaube, 30 Sekunden authentisches, sauberes journalistisches Filmmaterial über das, was in der Ukraine seit 3 Jahren passiert, geguckt hat, wäre man als Restmensch nicht mehr in der Lage, das zu tun, was Trump da getan hat.
In Kommentaren von deutschen Politikern ist heute von einer Schmierenkomödie die Rede, vom amerikanischen Präsidenten, der agiere wie Don Corleone, der Mafiaboss im Film Der Pate. Was bedeutet das denn, wenn Weltpolitik in dieser Form nicht mehr als Politik ernst genommen wird?
Macron hat es ja irgendwie überlebt mit dieser Schmeichelstrategie und sehr viel Anfassen. Ich weiß nicht, was seine psychologischen Berater gesagt haben, dass das bei Trump funktionieren könnte. Aber es hat offenbar funktioniert. Starmer hat es versucht mit lieben Gruß vom König. Auch das scheint ihm zu schmeicheln. Bei unserer losen Kanone aus Brilon wäre ich gar nicht so sicher, was da passiert, weil Trump die Deutschen ja ganz besonders wenig macht. Das hat wahrscheinlich mit seinem Selbsthass und seiner deutschen Herkunft zu tun. Womöglich, bin auch nicht sein Psychiater. Ich hätte jetzt keinen Rat, außerdem geh da nicht hin. Also das wäre natürlich auch, wir haben eben über meine Fremdscham beim Betrachten dieser Katastrophe, dieses Verkehrsunfalls gesprochen. Mein Rat an Zelensky wäre gewesen, sage laut und klar, dass das Themen sind, die man nicht vor den Kameras besprechen möchte.
Friedrich Köpersbusch über den gestrigen Showdown im Weißen Haus. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Nächstes Telefon.
Sehr gerne.
Ja, gute Diplomatie stellt man sich anders vor, eher als gepflegtes Gespräch mit Blumengesteck und Wasserkaraffe. Stattdessen haben wir eine beispiellose öffentliche Konfrontation erlebt, so die New York Times. Ist die Kunst der Diplomatie also am Ende? Darüber möchte ich mit Tobias Bunde sprechen. Er ist Professor für internationale Sicherheit an der Hertie School und Direktor für Forschung und Politik bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Bunde.
Guten Abend, Frau Bürger.
Neben den genannten Arbeitsbereichen sind Sie auch Co-Herausgeber eines dicken Bandes über die Kunst der Diplomatie. Schauen wir auf den gestrigen Abend. Trumps Vize J.D. Vance hat dazu Selenskyj gesagt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine müsse mit Diplomatie beendet werden. Haben die beiden vollkommen unterschiedliche Definitionen von dem Begriff Diplomatie?
Ja, das glaube ich schon. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ja auch J.D. Vance an diesem denkwürdigen Abend danach gefragt, was für eine Art von Diplomatie er sich denn eigentlich wünschen würde, wenn man beachtet, dass der russische Präsident Wladimir Putin eigentlich jegliches diplomatisches Übereinkommen in den letzten Jahren gebrochen habe. Und natürlich sieht man da, dass die Trump-Regierung leider, man muss das so deutlich sagen, eigentlich nicht an einer echten diplomatischen Lösung, einer nachhaltigen Lösung, an einem nachhaltigen Frieden interessiert ist, sondern schlicht an einem Deal, der diesen Krieg möglichst bald beendet, aber zu Kosten, die dann vor allem die Ukraine betragen müssen.
Was war das denn eigentlich für eine Gesprächsform? Also es war ja weder ein vertrauliches diplomatisches Gespräch noch eine übliche Pressekonferenz.
In der Tat, also wenn man sich überlegt, wie Diplomatie eigentlich funktionieren kann, dann war das, was man da gestern gesehen hat, wirklich das Gegenteil von dem, was man eigentlich als gute Voraussetzung für Diplomatie sehen würde. Gerade bei Punkten, die weiterhin umstritten sind, wo man versuchen muss, eine Lösung zu finden, hätte man sich ja eigentlich gedacht, dass das hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte. Also nicht mit Presse im Raum, mit russischer Presse noch dazu. Und es wirkte ja so ein bisschen so, als habe man Präsident Selenskyj dann gestern auch so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen. Also vor den Augen der Weltöffentlichkeit quasi gedemütigt. Das macht eigentlich dann auch eine diplomatische Lösung, eine diplomatische Verständigung zwischen den USA und der Ukraine jetzt zu einer Verhandlungsposition eigentlich auch erstmal unmöglich.
Trump bezichtigte Selenskyj, er riskiere einen dritten Weltkrieg, hat also versucht, Selenskyj als den Schuldigen hinzustellen, wieder so eine Täter-Opfer-Umkehr, in der sich der amerikanische Präsident ja eher auf die Seite von Putin stellt als an die Seite der überfallenen Ukraine. Manche Kommentatoren werfen nun aber auch Selenskyj vor, er habe sich von Trump provozieren lassen, er sei in dessen Falle getappt. Wie sehen Sie das? Hätte Selenskyj anders reagieren sollen?
Ich glaube, das ist etwas, was sich von außen natürlich immer leicht sagen lässt. Man muss in Rechnung stellen, dass Präsident Selenskyj seit über 3 Jahren ein Land im Krieg führt, der versucht, aus einer ganz schwachen Position um Unterstützung für sein Land zu werben. Und er ist immer wieder mit Fehlinformationen konfrontiert und eben, wie Sie sagten, mit der Täter-Opfer-Umkehr, die von der Trump-Regierung kommt. Er hat meines Erachtens versucht, freundlich dagegen zu halten, ist aber dann tatsächlich ja von den beiden ordentlich provoziert worden, hatte meines Erachtens da kaum Chancen, irgendwie anders auszuweichen. Dass man sich gehofft hätte, er hätte das irgendwie anders ertragen, ist klar, aber ich sehe nicht, dass er in dieser Position, er muss ja nicht nur für sich sprechen, sondern auch das Land vertreten. Ich glaube, dass er da so reagiert hat, wie sich das auch die meisten Ukrainer gewünscht haben.
Auch Frank-Walter Steinmeier hat heute gesagt, Diplomatie scheitert, wenn Verhandlungspartner vor aller Welt gedemütigt werden. Ist die Kunst der Diplomatie jetzt also am Ende?
Nein, das glaube ich nicht, aber man muss natürlich sagen, Diplomatie ist keine Zauberei, sie kann keine Wunder vollbringen. Es müssen gewisse Voraussetzungen dafür da sein. Der ehemalige amerikanische Präsident Teddy Roosevelt hat ja mal gesagt zur Diplomatie, also speak softly and carry a big stick, also sprich sanft und habe aber einen dicken Knüppel dabei. Und in dieser Situation mit Russland müssen die Voraussetzungen dafür da sein, dass man aus einer Politik der Stärke auch verhandeln kann. Es ist leider so, dass gegenwärtig niemand besonders sanft spricht. Es wird viel mit dem Lautsprecher gesprochen von allen Seiten. Und leider hat die Ukraine eben keinen dicken Knüppel dabei. Die dicken Knüppel haben die USA und Russland. Und Präsident Selenskyj ist der arme Schwache in der Mitte. ja leider das aushalten muss, was die anderen Großen über seinen Rücken entscheiden. Das ist, glaube ich, auch das, was wir als Europäer mitnehmen müssen von diesem denkwürdigen Ereignis. Das hat Präsident Selenskyj bei seiner Rede in München auch schon uns Europäern ins Stammbuch geschrieben. Denkt dran, wie es für euch wäre, wenn ihr allein seid, wenn ihr im Stich gelassen werdet. Und das ist aus meiner Sicht schon die Nachricht, die wir jetzt aus Washington mitnehmen müssen, dass wir uns selber in die Lage versetzen müssen, die Fähigkeiten erwerben müssen, dass das mit uns nicht passieren kann.
Ja, ist Europa, ist Deutschland darauf schon adäquat eingegangen? Ist darauf adäquat reagiert worden heute?
Noch nicht. Die große Hoffnung ist, dass bei den Europäern jetzt wirklich der Groschen gefallen ist, dass wir es eben leider in der Lage zu tun haben, indem wir nicht nur einer revisionistischen Großmacht im Osten gegenüber sitzen, sondern leider auch vermutlich ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten auskommen müssen. Zumindest ist das jetzt gegenwärtig die Hypothese, von der wir ausgehen müssen. Und das bedeutet, dass Europa eigentlich nur eine Möglichkeit hat, zusammenzustehen, gemeinsam jetzt sich nicht auseinander dividieren lassen, sondern gemeinsam zu versuchen, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken, und zwar besser heute als morgen.
Selenskyj ist inzwischen in London, trifft dort den britischen Premier Starmer und weitere europäische Staats- und Regierungschefs an diesem Sonntag. Da ist er auch bei König Charles eingeladen. Ja, Europa muss zusammenstehen. Was wären konkrete nächste Schritte, die getan werden müssten?
Also wir haben genauso wie Präsident Selenskyj auch keine große Alternative. Also wir müssen auf der einen Seite versuchen, uns selbst zu stärken, und auf der anderen Seite müssen wir weiterhin versuchen, die Amerikaner irgendwie bei der Stange zu halten. Das heißt, ich glaube, es ist völlig richtig gewesen, dass Präsident Macron, aber auch Premierminister Starmer in den letzten Tagen versucht haben, Donald Trump dazu zu bewegen, auch nach Europa zu kommen, möglicherweise zu einem Gipfel mit den Europäern. Man muss alles versuchen, was geht, aber gleichzeitig muss man sich auch darauf vorbereiten, dass Diplomatie mit Donald Trump eben wenig Aussichten auf Erfolg hat. Das heißt, auf der einen Seite weiterhin dran festhalten, es versuchen, aber eben gleichzeitig am Plan B arbeiten, damit man auch für den Fall gerüstet ist, dass die Unterstützung aus den USA ausbleibt.
Tobias Bunde, Professor für internationale Sicherheit an der Hertie School und Direktor für Forschung und Politik bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich danke Ihnen, Herr Bunde, für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Man kann auch in die Höhe fallen, so heißt das jüngste Buch des Schauspielers Joachim Meyerhoff. Und darin schreibt er unter anderem, dass er darunter leidet, von Wien nach Berlin gezogen zu sein. Auch, dass er an der Schaubühne ja möglicherweise kündigen will. Es kann also sein, dass er sehr froh ist, heute Abend wieder mit einer Premiere auf der Bühne des Wiener Burgtheaters zu stehen. Der Fall McNeil heißt das Stück von Ayat Akhtar und ist die deutsche Erstaufführung, inszeniert vom Regisseur Jan Bosse mit Joachim Meyerhoff in der Hauptrolle. Es geht um einen Schriftsteller in der Schaffenskrise.
Du bist nicht der einzige Autor, den ich vertrete.
Ja, aber der einzige mit einem Nobelpreis. Weißt du, dieser Preis ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Immer wenn ich Preis bekomme, ja, dann höre ich auf, irgendwie zu arbeiten. Dann denke ich, ich bin was Besonderes. Hier, dieses Buch, das ist auch entstanden, als ich einen Preis gewonnen habe. Ja, wenn ich irgendwie Preise bekomme, denke ich, dass das, was ich mache, irgendeine Relevanz hat. Aber je höher ich steige, desto tiefer falle ich auch.
Und im Moment stehst du ja ziemlich hoch.
Du weißt, was das bedeutet. Vielleicht schreibe ich nie wieder ein einziges Wort.
Joachim Meyerhoff in der Fall McNeil am Wiener Burgtheater. Das ist ein Stück des New Yorker Dramatikers Ayat Akhtar, übersetzt von Daniel Kehlmann. Der Theaterkritiker Christoph Leibold hat Jan Bosses deutsche Erstaufführung miterlebt. Guten Abend in Wien.
Schönen guten Abend.
Der Literaturnobelpreisträger ist also in der Krise. Was sind denn Gründe dafür, neben den erwähnten Preisen?
Das könnte jetzt eine lange Antwort werden, weil es gibt ganz viele Gründe. Also das Problem im Kern ist, dass er ein, nicht ein alter, aber ein alternder weißer Mann ist. Und zwar in dieser Ausprägung Typ Künstlergenie, wie sie lang den Literatur- und den Kulturbetrieb geprägt haben, so einer, der tendenziell glaubt, für ihn gelten eigene Regeln. Sein Problem bei McNeil ist aber auch nochmal speziell, dass er sich zwar für groß hält, größer und bedeutender als viele andere, aber gleichzeitig eben nicht so groß und genial sich selber findet, wie er es gerne wäre. Also da gehen Hybris und Selbstzweifel Hand in Hand. Was dazu kommt, ist, er hat ein Alkoholproblem, ist auf dem besten Wege, sich einen irreparablen Leberschaden anzutrinken, und seine Frau hat einige Jahre davor Suizid begangen und die hat auch einen Roman geschrieben. Der war wohl besser, als McNeil lieb war. Das Buch wurde nie veröffentlicht und weil er jetzt gerade eben in der Krise ist, hat er den Roman seiner Frau veröffentlicht, unter seinem Namen, mit KI auch noch weiter bearbeitet. Wenn das auffliegt, dann hat er wirklich ein Riesenproblem. Also insofern der Fall McNeil, doppeldeutig in der Übersetzung von Kehlmann, im Englischen heißt es nur McNeil. Kehlmann war übrigens da, ACTA auch. Im Deutschen der Fall, also es ist der Fall, der verhandelt wird, aber eben auch der Sturz. Und last but not least, Thema Probleme, die KI, die sozusagen hier im Spiel ist und irgendwann auch als Konkurrenz auf den Plan treten wird oder eigentlich schon da ist zum Künstlergenie.
Naja, neben dem Schriftsteller gehört noch dessen Sohn zum Personal dieses Stücks und eine ganze Reihe von Frauen, die ihn mit unangenehmen Wahrheiten konfrontieren. Was für Fragen werden da aufgeworfen von diesen Figuren?
Ja, viele Fragen, viele Figuren. Da ist zum Beispiel eine Reporterin vom New York Times Magazine, eine junge Afroamerikanerin, die soll McNeil wegen des Nobelpreises, des neuen Buches interviewen, will ein Porträt schreiben. Und für die steht McNeil für alles, was sie ablehnt oder zumindest kritisch sieht. Sie sagt aber auch, ich habe ihre Bücher überraschend gern gelesen. Also die Frage, die da so im Raum steht oder wo sich auch das Stück und die Figur nicht so einfach machen, einfach diesen Künstlertypus rundheraus zu verteufeln, die Frage, die im Raum steht, ist, gute Literatur und auf der anderen Seite so alles richtig zu machen auf dem Stand der gesellschaftlichen Debatten. Geht das Hand in Hand? Muss das zusammengehen? Fragezeichen. Das ist so eine Frage. Oder es tritt auf, Sie haben es gesagt, der Sohn, und es tritt auch auf, eine ehemalige Geliebte, eine Literaturredakteurin, die ihm vorwerfen, ihr Leben ausgenutzt zu haben, ausgeschlachtet zu haben. Da ist die Frage, die aufgeworfen wird, woraus schöpft ein Schriftsteller aus allem Möglichen, was ihm umgibt, aus seinem Leben, seinem Erleben, aus der Umwelt, aus anderen Werken. Man bewegt sich in Zusammenhängen. Was ist Zitat? Was ist Plagiat? Das ist so die Frage, die aufgeworfen wird. Und interessant dann in dem Zusammenhang, KI macht vielleicht was ganz was Ähnliches, wie der schöpferische Mensch macht. Die saugt auf andere Dinge und verwurstet sie weiter. Also die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist, gibt es das überhaupt, das Originalgenie?
Also alles ganz aktuelle Fragen. Seit fast 30 Jahren arbeitet der Regisseur Jan Bosse mit dem französischen Bühnenbildner Stéphane Lemay zusammen, eben hier auch wieder. Was für einen Raum, was für ein Setting haben die beiden diesmal entwickelt? Was bekommt man zu sehen?
Naja, es ist ein Konversationsdrama, also Menschen in Innenräumen. Es ist immer McNeil plus X, also in der Szene McNeil plus Sohn, McNeil plus Agentin, selten, dass mal drei auf der Bühne sind. Damit das nicht versandet auf der großen Bühne der Burg, des Burgtheaters, wird vor dem Portal gespielt und die Innenräume, die werden angedeutet durch einzelne Möbel, die immer für jede Szene aus der Versenkung hochgefahren werden. Also ein Schreibtisch, wenn die Agentenszene, also die Szene mit der Agentin ist, zwei Sessel für das Interview etc. Dahinter gibt es aber von Andreas Deinert eine riesige Videowand, die wird bespielt mit verschiedensten Projektionen. Manchmal ist es einfach Kulisse, eine Bücherwand bei McNeil zu Hause, wenn sein Sohn ihn besucht. Mhm. Manchmal sind es auch Live-Videos von anderen Figuren, von der Geliebten zum Beispiel, wenn sie kommt und mit ihm redet. Die wird dann groß projiziert. Manchmal, weil es eben auch um KI und die Macht von Maschinen geht, sehen wir so eine computergenerierte Großstadtkulisse sozusagen, der Blick aus dem Fenster der Agentin, das ist alles total imposant, ästhetisch, total modern. Man könnte auch sagen, ein bisschen aufgemotzt. Also das Stück hat viele Fragen, viele Facetten, aber manchmal fehlt so ein bisschen der Fokus. Und ich glaube, auch bei der Bühne, gerade beim Video, da hat man sich eben von dann einer entsprechend großen Vielfalt an Bildassoziationen verleiten lassen. Aber eindrucksvoll ist es allemal.
Joachim Meyerhoff und Jan Bosse haben ja schon Thomas Melles Roman Die Welt im Rücken zusammen gemacht. Sind die beiden ein gutes Gespann? Oder anders gefragt, kriegt Meyerhoff so viel Raum, wie er braucht, ohne die anderen gegen die Wand zu spielen?
Also sie sind sicher ein gutes Team, aber den Raum kriegt er allein durch das Stück, weil, ich habe es ja gesagt, es sind Zweierszenen, McNeil plus X, also er ist eigentlich die ganze Zeit da, ja. Hat einfach schon mal den meisten Raum. Ja. Was interessant ist, er ist ja oft so ein Verausgabungsschauspieler, das ist er hier nur in Momenten, es ist oft fast unterspielt, dieser McNeil bei ihm ist so eine Art lebensmüder Melancholiker, der kann Selbstironie, der ist auch selbst mitleidig, auf eine nicht so schöne Art und Weise, und trotzdem nimmt man ihm auch immer wieder ab, so wie Meyerhoff das spielt, dass ihm diese Krise Krise zusetzt und dass er auch ehrlich mit sich selbst ins Gericht geht. Er ist eben nicht nur der reaktionäre alte weiße Mann, da ist schon echte Selbsterkenntnis dabei. Und das Einzige, oder was vielleicht noch dazu kommt, dass es nicht eine Solo-Show wird, dass die anderen Figuren, auch wenn die Rollen kleiner sind, das sind durchaus gerade auch die Frauenfiguren, selbstbewusste Frauenfiguren, die ACTA geschrieben hat. Und wenn dann Zeynep Buyraç als Ex-Geliebte ihm die Leviten liest oder Dorothee Hartinger als taffe, sarkasmusbegabte Agentin ihm Paroli bietet, das ist dann schon auch tolles Schauspielerinnenrollenfutter. Und das wissen die auch zu nutzen und die lassen sich da eben nicht nur in den Schatten stellen.
Christoph Leibold nach der heutigen Burgtheaterpremiere live bei Fazit, der Fall McNeil mit Joachim Meyerhoff. Anscheinend ist das ja eine Wienreise wert. Schönen Abend noch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Klimaschützer haben das Amsterdamer Rijksmuseum für einen Tag fast leergefegt. Nur wenige hundert Menschen besuchten nach dessen Angabe am Samstag das weltberühmte Museum, anstatt der üblichen Tausenden von Besuchern. Mitglieder der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion hatten bereits seit Januar für den Samstag die meisten Zugangskarten reserviert, ließen diese dann aber verfallen. Sie protestierten mit diesem Besucherstreik dagegen, dass sich das Museum von der Großbank ING unterstützen lässt. Sie werfen der Bank vor, Millionen in fossile Energien zu investieren. Es ist nicht die erste Protestaktion der Klimaschützer beim Rijksmuseum. Zuletzt hatten sie im September mit einer Störaktion im Museum eine stundenlange Schließung erzwungen. Das Rijksmuseum ist vor allem wegen seiner Sammlung von Gemälden alter holländischer Meister berühmt. Der US-Regisseur Francis Ford Coppola freut sich über den Razzie Award als schlechtester Regisseur für seinen Film Megalopolis. Der mehrfach Oscar-prämierte Filmemacher investierte 120 Millionen Dollar und verkaufte einen Teil seiner Weinberge in Kalifornien, um Megalopolis zu produzieren, der bei seiner Veröffentlichung im letzten Jahr die Kritiker spaltete. In den sozialen Netzwerken erklärte der 85-Jährige, er sei hocherfreut über den Preis, der von seinen Empfängern normalerweise ignoriert wird, und kritisierte in dem Zusammenhang scharf die Angst Hollywoods vor jeglichem Risiko. Die Razzies wurden 1981 als parodistischer Preis ins Leben gerufen, um sich über die selbstgefällige Kultur in Hollywood lustig zu machen. Sie werden jedes Jahr kurz vor den Oscars verliehen. Stein auf Stein ein Van Gogh-Meisterwerk erschaffen, das ist nun mit dem Lego-Bausatz zum Gemälde Sonnenblumen des holländischen Meisters möglich. Durch die Zusammenarbeit mit dem dänischen Spielzeughersteller Lego will das Amsterdamer Van Gogh-Museum mehr Menschen mit dem Leben und Werk des niederländischen Malers und Zeichners vertraut machen. Van Goghs Meisterwerk Sonnenblumen stammt aus dem Jahr 1889 und gehört zu der Serie von Sonnenblumenbildern, für die der Maler am meisten bekannt ist. Die Lego-Sonnenblumen bestehen aus 2615 Teilen und sind mit verstellbaren Blütenblättern ausgestattet. Für den Bausatz wurden bereits bestehende Steinformen und Farben verwendet, mit Ausnahme eines speziell angefertigten Steins mit Van Goghs Unterschrift. Beim Zusammenbauen kann demnach nachempfunden werden, wie ein Maler eine Komposition aufbaut, hieß es.
Die Künstlervereinigung Blauer Reiter existierte nur wenige Jahre, von 1911 bis 14. Und trotzdem prägte diese Gruppe um die Maler Wassily Kandinsky und Franz Marc die Kunstwelt wirklich entscheidend. Vor allem Kandinsky wurde ja zum Wegbereiter der abstrakten Kunst. Das Berliner Kupferstichkabinett besitzt ein großes Konvolut an Zeichnungen, Lithografien, Holzschnitten und Radierungen und zeigt die Arbeiten jetzt zum ersten Mal in einer Ausstellung. Claudia Wheeler war schon da und entdeckt in 7 Kapiteln die stilistische Vielfalt der Blauen Reiter. Man könnte sagen, das waren globale Netzwerke.
Glaubt man Wassily Kandinsky, ist der Name Blauer Reiter fast beiläufig beim Kaffeetrinken entstanden.
Den Namen der Blauer Reiter erfanden wir am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf. Beide liebten wir blau. Franz Marc Pferde, ich Reiter. So kam der Name von selbst.
Und so sieht man in der Ausstellung im Berliner Kupferstichkabinett auch viele Zeichnungen und Holzschnitte von Kandinsky mit der Figur eines Reiters, der wie ein Kämpfer für die neue Kunst in immer abstraktere Bildwelten eintaucht. Schon die erste Ausstellung des Blauen Reiter 1911 in München war so etwas wie eine Kampfansage an den Realismus.
Es ging auf jeden Fall darum, so einen Auflösungsprozess aus diesem Materiellen heraus, im Hinblick auf klassische Formenbildung, also akademische Malerei, Figurenbildung, die Darstellung von Figur und Raum, dass es alles plötzlich mehr oder weniger aus den Fugen gerät, um dadurch eine Welt hinter den Dingen freizukriegen. Das entsprach auch dem damaligen Denken der Naturwissenschaften, der Psychologie. Die Künstler, Künstlerinnen versuchten, das in ihrer Kunst aufzunehmen.
Andrea Schalorn hat die Ausstellung kuratiert. Die rund 90 Werke zeigen den Weg der einzelnen Künstler des Blauen Reiter in die Abstraktion. Wie Franz Marx seine Pferdemotive in zahlreichen Zeichnungen und farbigen Holzschnitten zerlegt und immer weiter mit der Natur verschmelzen lässt. Wie Kandinskys Malerei und Grafik zu Beginn noch vom Jugendstil beeinflusst ist, von russischen Märchen und Sagen. Und sich dann seine Gegenstände und Figuren immer weiter auflösen in Farben und Formen. Man sollte den Klang der Farbe hören, schrieb Kandinsky 1911.
Ich wollte nichts als Klänge bilden. Sie bildeten sich aber von selbst. Schmerzlos können die Farben von ihren Gegenständen getrennt werden. Lebendig liegen sie auf unserer Hand.
Wassily Kandinsky und Franz Marc waren die Gründer und führenden Köpfe der Gruppe. Sie waren Netzwerker im besten Sinne. Sie kuratierten ihre eigenen Ausstellungen, schrieben Texte und hielten Ausschau nach gleichgesinnten KünstlerInnen. Eine offene Gemeinschaft, ohne feste Mitglieder und ohne Satzung, wie das beispielsweise fast zeitgleich bei den Brücke-Künstlern der Fall war.
Es gab eben keine Vereinsstruktur, deswegen war das auch ganz eigentlich polyphon. Das heißt, man hatte einen anderen Perspektivraum, eine andere Offenheit. Der Blaue Reiter suchte immer nach Anschlussmöglichkeiten ins europäische Ausland. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass Kandinsky aus Russland stammte, dass eine Begeisterung für die französische Kunst da war. Also man dachte das Ganze eigentlich europäisch, global und versuchte Mitstreiter zu finden, um so eine Art Verbund zu finden, sich gegenseitig eine solidare Gemeinschaft zu entwickeln.
Und so offenbart die Gruppe eine stilistische Bandbreite, die überrascht. So stellte die russische Künstlerin Natalia Goncharova, die mit Volkskunst und Kubismus experimentierte, genauso beim Blauen Reiter aus wie Alfred Kubin, bekannt für seine albtraumhaft fantastischen Zeichnungen. Widersprüche waren Programm.
Ich denke, dass voll ins Risiko gehen oder auch naiv, blauäugig, optimistisch sein, das macht diesen Charme aus. Und auch das Widersprüchliche und dass man auch alles zusammenbringt. Die Volkskunst, das Naive, das ganze Abstrakte. Man hat zwar eine Theorie dafür, nach außen war das aber gar nicht immer so einfach zu verdauen. Aber diesen unheimlichen, optimistischen, wagemutigen Geist, das war schon das, was man heute nicht mehr so sieht, aber das machte das aus. Das will die Ausstellung eigentlich auch zeigen in dieser Vielfalt.
Das Kupferstichkabinett zeigt auch den wichtigen Transfer der Gruppe von München nach Berlin. Im März 1912 eröffnete Herbert Walden seine Sturmgalerie mit einer Ausstellung des Blauen Reiter. Ein Jahr später zeigte Walden mit dem ersten deutschen Herbstsalon die größte Ausstellung zur modernen Kunst in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Kuratoren waren Franz Marc und August Macke.
Man wusste, die Musik spielt in Berlin. Man wollte vielleicht sogar zu einem richtigen Star-Galeristen wie Paul Kassierer. Der hat aber gezögert. Und dann hat man aber mit diesem Impresario Herbert Walden jemanden gefunden, der vielleicht offener noch war, avantgardistischer, risikobereiter, engagierter, der dann eben das aufgegriffen hat. Und dann kamen eben die Blauen Reiter auch in Berlin an.
Die Anfänge der Berliner Zeit markieren auch schon fast das Ende des Blauen Reiter. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 löst sich die Gruppe auf. Franz Marc stirbt im Ersten Weltkrieg. Kandinsky flieht nach Moskau und kehrt erst wieder 1921 nach Berlin zurück. Ohne seinen Freund Franz Marc, wie er später einmal schrieb, war der Blaue Reiter für ihn Geschichte.
Kosmos, Blauer Reiter, von Kandinsky bis Campendonk, die neue Ausstellung im Berliner Kupferstichkabinett, ist bis zum 15. Juni zu sehen.
Sollten Museen Mumien ausstellen oder besser nicht? Darüber wird schon länger debattiert, doch Spanien schafft jetzt Tatsachen. Einige Museen haben sich entschlossen, keine menschlichen Überreste mehr auszustellen. Damit soll die Totenruhe respektiert werden. Aber geht der Menschheit dadurch nicht auch wertvolles Wissen verloren? Darüber habe ich vor der Sendung mit Felix Arnold gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Madrid. Guten Abend, Herr Arnold.
Ja, guten Abend.
Vielleicht bringen Sie uns erstmal auf den Stand der Dinge, was da jetzt genau aus spanischen Museen entfernt wurde.
Also es geht ja um eine längere Diskussion. Und nun wurde verabschiedet vor kurzem ein neuer Leitfaden, wie man mit menschlichen Resten in Museen umzugehen habe in Spanien. Und in diesem Leitfaden wurden nun bestimmte Empfehlungen ausgesprochen, die durchaus recht differenziert sind. Denn die Frage ist ja nicht so leicht zu beantworten. Aber ganz konkret geht es jetzt darum, dass aus dem Museum in Madrid eine Mumie, ein Leichnam entfernt worden ist. Die Form der Ausstellung nicht entsprach den Forderungen des nun geltenden Leitfadens.
Können Sie es konkreter machen, dass man sich das vorstellen kann?
Die neue Regelung sieht vor, dass grundsätzlich keine menschlichen Körper in Museen weiter ausgestellt werden sollen, aber in gewissen Ausnahmen, wenn dies nämlich in ganz besonderem dann Maße für die Darstellung bestimmter kulturhistorisch wesentlicher Entwicklungen notwendig ist, dies weiterhin dann möglich ist. Also es ist nicht grundsätzlich jetzt ausgeschlossen worden, dass es nicht noch weiter möglich wäre.
Und geht es da vor allem um die ethischen Aspekte, die menschliche Würde oder auch um die Klärung der kolonialen Geschichte, also die Frage, ob diese menschlichen Überreste nicht eigentlich an einen ganz anderen Ort gehörten?
Es ist an sich mehrschichtig, zumal es jetzt bei dem Fall, um den es jetzt gerade geht, auch die Frage war, unter welchen Umständen dieser Körper nach Madrid kam und wo er dann herkam. Aber bei der Neuregelung geht es nicht nur um diesen Fall, sondern da geht es um eine grundsätzliche Neuregelung. Mhm. Und die basiert auf an sich dann ethischen Fragen und Fragen der Menschenwürde und Fragen zu der Gesellschaft, aus dem die Person kam.
Entschieden hat das Spaniens linker Kulturminister Ernest Urtasun. Das spanische Kulturministerium hat die Museen des Landes durchforstet und Mumien und andere menschliche Überreste katalogisiert. Die Rede ist von 15.000 Exponaten landesweit, wenn man das jetzt so bezeichnen darf, Exponat. Wie ist diese Zahl einzuordnen? Ist das viel? Wie sieht es vergleichsweise in deutschen Museen aus?
Die Zahl ist schon sehr hoch und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich dem entspricht, wie die Lage eigentlich ist. Und es ist ja auch die Frage, was da alles mitgezählt wird. Also die kommen ja ein bisschen hochgegriffen vor. Zumal die Neuregelung ja nicht nur sich darauf dann bezieht, wie man umgeht mit menschlichen Überresten, die gerade in Ausstellungen auch der Öffentlichkeit dann zugänglich sind, sondern sie betrifft ja auch den Umgang mit menschlichen Resten in Lagerräumen der Museen.
Wie bewerten Sie denn diese Vorgänge jetzt? Also Mumien sind ja durchaus auch wichtige historische Quellen. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Also ganz grundsätzlich muss man ja sich klar machen, dass es geht um eine Abwägung. Es geht um eine Abwägung zwischen den Rechten, der Würde des Verstorbenen und seinen Angehörigen und der Gesellschaft, aus der diese Person dann stammte, auf der einen Seite, und dem Recht der Öffentlichkeit und in unserem Falle der dann Wissenschaft an dem Wissen und dem auch ein Verständnis der jeweiligen Kultur. Das heißt, es ist immer eine Abwägungsfrage. Ganz wesentlich ist es, glaube ich, dann immer, sich zu fragen, aus welchem an sich dann Kontext dieser Körper dann stammt. Denn es gibt ja durchaus dann Kulturen, die ja selbst Verstorbene, man könnte sagen, transformiert haben in ein Kunstwerk, nicht wahr? Also wie zum Beispiel eben auch dann Mumien. Und als solches ja durchaus für diese Kulturen ja durchaus auch zu Objekten wurden, die durchaus auch angesehen werden konnten, manchmal sogar dann sollten. ganz anders als bei Kulturen, wo die Freilegung und zur Schaustellung von einem Verstorbenen ganz grundsätzlich als ein Verboten gilt.
Was können wir denn im positiven Sinne anhand solcher Ausstellungsstücke erfahren und lernen?
Also ganz wesentlich den Umgang vergangener Kulturen oder auch gegenwärtiger Kulturen mit dem Tod. Das ist ja eine Grundsatzerfahrung des Menschen.
Das Tod, kann ich natürlich auch mit einer Replik verstehen. Dafür brauche ich keine menschlichen Überreste.
Ja, das ist denkbar durch eine Replik. Das ist ja auch in der Neuregelung ja durchaus dann vorgesehen als eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man sich immer fragen muss, in welcher Form etwas ausgestellt werden soll. Denn eine dann Mumie zum Beispiel war ja dann gemeint, dass sie dann eingewickelt war. Das heißt, sie eingewickelt vorzuführen, ist noch etwas ganz anderes, als wenn man sie auswickelt und als ausgewickelter Körper zur Schau stellt. Denn so war sie ja dann nie gemeint.
Ist das, was Spanien jetzt macht, ja so eine Art Vorreiterrolle, ein Alleingang? Oder gehen viele Museen in anderen europäischen Ländern ähnliche Wege?
Ansätze ähnlicher Art gibt es in vielen der Länder und an Museen, nicht nur von Europa. Das wird ganz unterschiedlich gehandhabt, aber die Richtung, denke ich, ist bei allen im Moment vergleichbar, nämlich, dass man mit menschlichen Resten sehr viel dann bewusster dann umgehen muss als bisher und bewusst damit immer wieder neu auch dann umgehen muss.
Was bedeutet das denn für die Forschung?
Für die Forschung ist es natürlich ganz wesentlich, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, an menschlichen Körpern, gerade der vergangenen Kulturen, weiter forschen zu können. Denn sie sind ja ganz wesentliche Quellen des Wissens. Aber das sieht die Neuregelung hier in dem Land Spanien ja auch vor. Da soll es ja weiterhin dann möglich sein, Forschungen auch durchführen zu können.
Also Sie finden das alles in allem richtig, was Spanien da jetzt entschieden
genau,
hat?
Genau. Also ganz ehrlich, diese Ausstellung dieses Körpers hier in dem Museum hat mich immer schon etwas gewundert, sagen wir mal. Zumal der dort ziemlich dann ohne dann Kommentar immer lag. Und wenn man dann Kinder durch diese Ausstellung dann geführt hat, dann hat man sich immer ein bisschen gefragt, wie man denen das jetzt eigentlich näher bringen soll, nicht warum dieser Körper dort liegt. Insofern, nein, ich finde das sehr richtig, ja.
Felix Arnold, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Madrid. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Arnold.
Vielen Dank.
Zum Fazitteam gehört Arno Orzesek, heute zuständig für die Kulturpresseschau, für den Wochenrückblick.
Weltweit wird über die Tragweite dessen diskutiert, was am Freitag im Weißen Haus passiert ist, als US-Präsident Trump und sein Vize J.D. Vance durch ihren irrlichternd hochmütigen Umgang mit Volodymyr Zelensky den einst sogenannten Westen geradezu zerrissen haben. Zumindest vorerst. Der mitteleuropäische Freitag war da allerdings so weit fortgeschritten, dass es der Eklat im Oval Office, der Weltgeschichte schreiben dürfte, nicht in die Samstagsfeuilletons geschafft hat, also auch nicht in unseren Wochenrückblick. Indessen hatte die Süddeutsche Zeitung bereits am Montag Trapattoni-esk getitelt »Europa hat noch nicht fertig«. Jens Christian Rabe stellte Peter Sloterdijks Buch »Der Kontinent ohne Eigenschaften« vor. Es geht dann auch gleich ums Ganze, um die bedeutendste zivilisationsgeschichtliche Leistung Europas, nämlich dem Individuum die Unterwürfigkeit ausgetrieben zu haben, mithin den Einzelnen aus dem Zustand totaler Mitgliedschaft in geschlossenen Kult- und Glaubensgemeinschaften entlassen zu haben. Von selbst sei das natürlich nicht passiert. Jedes Individuum, das behauptet, frei zu sein und unveräußerbare Rechte zu besitzen, müsse wissen, dass es das nur tun könne, weil es am Brunnen der Revolution getauft sei. Für Fatalismus und Untergangsgerede gäbe es keinen Anlass. Jeder, der Abstieg und Verfall beschwöre, dürfe nicht vergessen, dass diesem Palaver die Tendenz anhafte, zur selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden. Warnendes und Tröstliches von dem, so die SZ, abgeklärten Optimisten Peter Sloterdijk, paraphrasiert von Jens Christian Rabe. Mehr Warnung als Trost oder sogar Untergangsgerede verbreitete der Schriftsteller Steffen Kopetzky in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Immer noch suggeriert man uns, dass wir die Demokratie verteidigen, wenn wir nur das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Wir wollen nicht sehen, dass längst nicht nur das politische System, sondern auch unser Fortbestand als freie Nation auf dem Spiel steht, dass die Feinde unseres Staates und ihre Erfüllungsgehilfen mitten unter uns sind. Und dann wurde Kopetzky konkret.
Russische Drohnen kreisen über unseren Kasernen und Kraftwerken, aber deutschen Behörden ist es aufgrund der Gesetzeslage nicht möglich, diese vom Himmel zu holen. Von fremden Mächten gesteuerte Bots mischen die sozialen Medien mit Hass und Lügen auf, die zu bekämpfen Shady Vance, der Missionar der neuen faschistischen Weltkirche, die wahre Gefahr nennt. Warum ist unser Europa, nicht Russland, nicht China, Europa, der Feind der fossilen Tech-Faschisten? Weil hier zum ersten Mal in der Geschichte eine Konsumgesellschaft Anstalten macht, ihren Konsum einzuschränken, die Maßgabe ihrer Entwicklung nicht dem Mehr, sondern dem Besser zu verschreiben, weil Diversität, Sparsamkeit, Nachhaltigkeit und demokratische Transparenz dem globalen Faschismus im Wege stehen. Extrem beunruhigt Steffen Kopetzky in der FAZ. Um Diversität ging es auch der Tageszeitung, in der die Autorin und Kabarettistin Michaela Dudley unter dem Titel »Die Qual nach der Wahl« um die Menschenrechte von Queeren bangte, nicht nur mit Blick auf die AfD. Wer A wie AfD sagt, muss auch B wie BSW sagen. Denn wenn Demagog Doppelpunkt innen die Demokratie umarmen, ob von rechts oder links, handelt es sich um einen Würgegriff. Siehe Sarah Wagenknecht. Nein zu diesem Selbstbestimmungsgesetz, das Geschlecht ist keine Lifestyle-Frage, schrieb die BSW-Gründerin 2024 auf Instagram. Ich erwiderte, ein Ja zum BSW ist ein Ja zum bundesdeutschen Scharia-Wahlverein. Fundamentalismus ist nämlich keine Lifestyle-Frage, sondern eine Lebensbedrohung. Fakt ist, Queersein ist etwas Natürliches. Wir, die direkt Betroffenen, wollen keine Sonderrechte, sondern Rechte. Michaela Dudley in der Taz. Die Wochenzeitung Die Zeit nahm den Ausgang der Bundestagswahl mit schwarzem Humor und lieferte, gerahmt von bunten Luftschlangen, eine Spezialausgabe mit Starbesetzung, in der zum Beispiel, ohne Kontext, der Spruch des Comedians Franz Salander stand, AfD bei 20%, in Österreich nennen wir das Linksruck. Franz Salanders Kollege, der Comedian Oliver Pollack, scherzte, beim aktuellen Zustand der Deutschen Bahn muss man sich als Migrant keine Sorgen machen, dass in den nächsten 3 Jahren Deportationen stattfinden. Eine ganze Seite spendierte die Wochenzeitung Die Zeit für 5 Sätze des sarkastischen Belustigers Gerhard Polt. Die Leute sitzen vor einem Megascreen, haben einen Thermomix in der Küche, dann haben sie jedes Jahr eine Work-Life-Balance und sie fahren ein SUV, aber sie finden keinen Parkplatz. Das finden sie empörend. Deshalb sagen sie, so kann es nicht mehr weitergehen mit diesem Land und wählen die AfD. Viel mehr noch als vor Wochen erwartet, haben aber auch die Linke gewählt. Und das gefiel naturgemäß der Wochenzeitung Der Freitag, in der Georg Seslin ausführte, eine Attraktion der Linken ist vermutlich die Verbindung der Generationen, der Opas von der Aktion Silberlocke, der Omas gegen rechts mit den jungen, frischen Gesichtern der Enkelgeneration. Das ist vielleicht ein Gegenentwurf zu der Generation, der man am meisten den Opportunismus, die Kleingeistigkeit und die neoliberale Anpassung zugeschrieben hat. Der Merz- und Scholz-Generation, vielleicht auch der Baerbock- und Habeck-Generation, kann am wenigsten verziehen werden, dass es so gekommen ist, wie es ist. Georg Seslin, der am Freitag ganzen Generationen seine gütige Verzeihung versagte. Und sonst so? Zum Tod des Schauspielers Gene Hackman titelte die SZ einer der größten. Und das war der Tenor sämtlicher Nachrufe. Für die Tageszeitung Die Welt war Hackman der Mann, den die Männer bewunderten. Aber Barbara Möller ließ durchblicken, dass es manchen Frauen nicht anders ging. Viel Beifall fand im Berliner Tagesspiegel René Zellweger als Bridget Jones in dem Film Bridget Jones 4 verrückt nach ihm, denn sie ist dort die ältere Frau, die liebt. Um bis zum Schluss bei der Liebe zu bleiben, unter dem Titel Was Liebe ist, schrieb die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy mal wieder einen Brief an meine deutschen Freunde und endete nach vollen 6 Spalten zur Kaputtheit der Gegenwart mit denselben Worten, mit denen auch wir enden. Euer Schmerz, meiner, der Schmerz der Welt, das alles ist Liebe, deshalb tut es so weh.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da.